Ja, liebe Musiker, ich glaube, das ist gar nicht so einfach zu spielen, wenn man so die Noten sieht und dann das dann auch spielt und singt. Da sind ja Taktwechsel drin, Sechsvierteltakt, Viervierteltakt. Man fühlt ja richtig so das Rollen der Wellen, wenn man das Lied singt. Und ich glaube, als Gemeinde tun wir uns da auch nicht so leicht, dieses Lied zu singen, obwohl es das eigentlich bekannteste Adventslied ist, was es gibt im deutschsprachigen Raum. Es gibt kein anderes Advents- und Weihnachtslied, was so oft über Jahrhunderte überliefert wurde wie dieses Lied. Bis heute wird das gesungen. Obwohl es ja ein ungewohnter Text ist und eine ungewohnte Melodie. Der Text ist uralt, schauen wir mal rein. Das ist so der erste Teil des Liedes. Seit Mitte des 15. Jahrhunderts, also am späten Mittelalter, wird dieses Lied handschriftlich überliefert. Erst dann kam ja dann langsam der Buchdruck auf. Und das Lied ist etwa so alt wie das Bild daneben. Das Bild stammt aus einem Weihnachts- oder Neujahrsblatt, das weiß man nicht so genau, von ca. 1450. Also ziemlich alt. Die Melodie, die wir eben gesungen haben, stammt aus Köln, 1608, 400 Jahre alt. Anspruchsvoll. Die ersten drei Strophen vom Lied wurden von Johannes Tauler geschrieben. Der ist noch älter. Der wurde im Jahr 1300 geboren. 1361 ist er gestorben. Also vor etwa 650 Jahren. Uralter Text, den wir da vor uns haben. Er war einer der berühmtesten Prediger des Mittelalters. Ein sogenannter Mystiker. Er hat vor der Reformation schon gewirkt und gearbeitet und Lieder und Texte verwendet, um damit Botschaften weiterzugeben. Martin Luther hat das dann hinterher durch die vielen Lutherlieder gemacht, dass die Menschen, die nicht lesen konnten, damals durch die Lieder das Evangelium erfahren haben, durch die Musik. Der Johannes Tauler gehörte zum Dominikanerorden in Straßburg. Und das Besondere bei ihm war, immerhin im 14. Jahrhundert, der predigte auf Deutsch. Das war sehr außergewöhnlich damals. Damals war Latein Kirchensprache, was natürlich auch zu manchen Missverständnissen führte. Wenn der Priester die Hostie hochhielt und sagte, hoc est corpus auf Latein, haben die Leute in den großen heiligen Kirchen verstanden, hokus pokus. Da kommt es her. Johannes Tauler wollte vor Missverständnissen schützen und hat auf Deutsch gepredigt. Das war damals eine echte Sensation. Und er hat das bildhaft und anschaulich gemacht und trotzdem war er ein Mystiker, der Geheimnisse formuliert hat, Geheimnisse in Sprache gefasst hat. Insofern auch ein mystischer Text. Ein mystischer Text, der ganz viele bildhafte Hinweise auf Gottes Handeln und Jesus Christus enthält. Aber Bilder prägen sich ja ein. Wer von uns jemals beeindruckenden Bildern begegnet ist, bekommt sie nicht mehr aus dem Kopf. Bilder brennen sich ein. Und es ist eine inspirierte Sprache, wie bei vielen modernen geistlichen Liedern unserer Zeit auch. Wenn da vom Auge des Sturms die Rede ist zum Beispiel, da ist Ruhe, da ist Frieden, starke Bilder, die auch in modernen Liedern vorkommen. Auch damals hat man mit Bildern gearbeitet, in geistlichen Liedern. Bis in die heutige Zeit verwendet man Bilder. Johannes Tauler als Mystiker hat sich von einer besonderen Art der Sprache inspirieren lassen. Wer das Johannesevangelium zum Beispiel liest, merkt, die Sprache ist ganz anders als beim Matthäus und beim Markus und beim Lukas. Da ist irgendwas Geheimnisvolles dran. Eine merkwürdige Sprache, mystisch, geheimnisvoll. Und Johannes Tauler hat sich sogar vom Johannesevangelium inspirieren lassen, dieses Lied zu schreiben, obwohl das Johannesevangelium gar keine Weihnachtsgeschichte enthält. Die finden wir nämlich bei Matthäus und bei Lukas. Aber die Sprache und die Bilder, diese mystischen Dinge, waren so einprägsam und so anrührend, dass er sagte, ich mache da ein Adventslied draus. Was für eine Szenerie. Versetzt uns mal hinein in die damalige Zeit. Auch heute ist das noch erfahrbar. Wenn man an einem großen Fluss ist, wie an der Donau zum Beispiel, damals war es der Rhein, wenn die Schiffe kommen und gehen und festmachen. Da steht man am Ufer und beobachtet. Ein Schiff kommt, aus der Ferne, vielleicht sieht man erst nur die Mastspitze, dann ein Stück vom Mast, irgendwann sieht man ein Stück vom Rumpf, dann legt das Schiff irgendwann an und wird entladen. Das Schiff liegt tief im Wasser, man kann ahnen, was es an Bord hat. Wenn man jetzt hier sieht, die Schiffe, die zum Beispiel die Donau hinab nach Bratislava fahren, bei Hainburg zum Beispiel, die haben ganz schön Probleme zu steuern dort in der Ecke, wenn die schwer beladen sind. Auch leichte Schiffe haben es dort nicht leicht. Und mit jedem Schiff kommt ein Geheimnis. Denn worin besteht die Ladung? Man sieht ja nur das Äußere. Was ist innen an Bord? Erst wenn die Ladung gelöscht wird, wird das Geheimnis gelüftet. Und viele werden damals zugeschaut haben. Ich fand das als Jugendlicher auch spannend, im Hafen zu stehen, zu schauen, wie ein Schiff entladen wird. Das war faszinierend, was in so ein Schiff alles reinpasst. Es kommt ein Schiff geladen. Mystisch, symbolisch, gleichzeitig zeitlos und bis heute verständlich. Ich könnte sagen, ein Lied für ein Jahrtausend. Ein Lied, das etwa 650 Jahre jetzt schon unterwegs ist. Auch die Botschaft, die mit dem Lied transportiert wird, ist uralt und gleichzeitig hochaktuell. Jahrtausende alt, zeitlos, aber bis heute verständlich und vor allem gültig. Da gibt es ein altes und ein neues Geheimnis rund um Weihnachten. Jesus Christus kommt. Gott schickt sein Schiff der Rettung, sein Schiff des Erbarmens, wertvoll beladen mit kostbarer Fracht, auch wenn man die noch nicht sofort sieht. Und ein Schiff ist komplett ausgerüstet. Das Schiff damals, ein Segelschiff, ist ja heute auch wieder am Kommen. Wer also einen besonderen Urlaub machen möchte, der geht auf ein Segelschiff heutzutage. Bis dahin, dass man Riesenschiffe wieder nachbaut, um damit im Mittelmeer zum Beispiel oder auch rund um die Welt zu segeln. Komplett ausgerüstet, mit Mast, Segel und Anker. Das, was sich vor etwa 2000 Jahren in Bethlehem ereignete, in dieser Nacht von Bethlehem, wurde Jahrhunderte vorher erwartet. Aber es kam nicht durch besonderes Handeln der Menschen, auch nicht durch hohe Erwartungen Einzelner, nicht durch besonders tiefen Glauben oder große Frömmigkeit, nicht durch besondere Rituale und auch nicht durch eine hochstehende Ethik. So kam das Schiff nicht. Dieses Schiff, von dem Tauler hier spricht, kommt ohne menschliches Zutun, ohne menschlichen Glauben. Es kommt. Es kommt von außen. Es ist nicht herbeizuführen. Und obwohl es geladen ist bis an sein höchsten Bord, wie das in der Sprache der Zeit formuliert ist, so wird, das fällt mir auf, kein Mensch erwähnt. Da gibt es keinen Kapitän, auch keine Mannschaft bei diesem Schiff. Ein Geisterschiff? Nein, kein Geisterschiff. Aber ein geheimnisvolles Schiff, das muss ich schon sagen. Denn das Geheimnis liegt in der Herkunft dieses Schiffes und es wird an der Ladung erkannt, dieses Geheimnis. Das Geheimnis liegt in der Herkunft und es wird an der Ladung erkannt. Und dann greift wieder diese mystische Sprache des Vaters Ewigswort. Und da denkt Tauler, da denke ich an den Johannesprolog, so das Vorwort vom Johannesevangelium. Ja? Im Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und Gott war das Wort, des Vaters Ewigswort. Und Jesus Christus ist Gottes Wort in Person dann geworden. In der Barmer Theologischen Erklärung von 1934 heißt es, und das ist für mich auch eine wesentliche Aussage über den christlichen Glauben, die auch mein Leben bestimmt und prägt, da heißt es, Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Darum geht das hier. Das Schiff geht still, schreibt Tauler. Ein Schiff, das am Horizont auftaucht. Wie gesagt, man sieht erst die Mastspitze, dann etwas mehr vom Mast, vielleicht die ersten Segel und dann erst den Rumpf. Je näher es kommt, desto mehr merkt man, das ist schwer beladen, das liegt sehr tief im Wasser. Ist auch langsam dadurch. Leichtes Schiff fährt sehr schnell, weiß ich selbst vom Segeln. Wenn man da mit 6 Leuten auf einem Boot ist, hat das weniger Geschwindigkeit, als wenn man das zu zweit oder zu dritt segelt, das gleiche Schiff. Es liegt tief und schwer im Wasser. Aber es kommt ohne Lärm, ohne Getöse, unter Segel, sagt man. Ruhig, still, faszinierend. Man hört nur das Rauschen des Windes an der Stelle. Ganz anders als die Motorboote, die also mit enormem Getöse und einem riesen Show-Effekt durch die Gegend fahren. Segeln ist anders. Ohne Lärm, ohne Getöse, unter Segeln. Gott kommt nicht laut und lärmend zur Welt, sondern Gott kommt in der Stille. Und ich glaube, wer Advent und Weihnachten wirklich begreifen will, kann das nur jenseits des Lärms tun. Wir leben in einer sehr lauten Zeit, bin ständig erreichbar. Ich merke das an meinem Smartphone, da höre ich jedes E-Mail, das eingeht, jede SMS, jedes Update ist ständig aktiv. Und jedes Mal gibt es ein Geräusch. Das sind so die kleinen Dinge, aber auch der große Lärm des Alltags. Der Lärm des Alltags hat es oft so fest im Griff, dass das stille Kommen Gottes in diese Welt hinein im Lärm völlig untergeht. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, wir sehnen uns sehr nach dieser Begegnung mit Gott und auch der Stille, auch in dieser Zeit, die so laut ist und uns so herausfordert. Viele Leute fühlen sich gestresst, nicht nur durch den Lärm, sondern auch durch die ganzen Herausforderungen, die ständig auf uns einstürmen. Wie schön, dass Gott unbeeindruckt vom Lärm dieser Welt in diese Welt kommt. Das ist bis heute noch so. Dass Gott uns begegnen möchte, dazu feiern wir diesen Gottesdienst zum Beispiel. Dass wir Gott die Gelegenheit geben, zu sprechen und auch die Gelegenheit bewusst nutzen, zu hören. Es geht im Alltag natürlich auch. Aber ich glaube, so ein Sonntag und solch ein Gottesdienst wie dieser trägt dazu bei, Gottes Stimme zu hören. Maria, sie ist das Schiff, das die teure Last trägt. Man könnte sagen, ein Mutterschiff. Von Gott selbst erwählt. Ein Mensch, damit Gott Mensch wird. Spannend, worauf Gott sich alles einlässt. Und nüchtern, wie Paulus das dann beschreibt in Galater 4 zum Beispiel. Er sagt, als die Zeit erfüllt war, als es soweit war, als die Fluglotsen so das angekündigt haben und die Leute hingeschaut haben und es noch nicht zu sehen war, aber als die Zeit erfüllt war, als dann wirklich es in Sicht kam, da sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir, und da sind wir alle gemeint, die Kindschaft empfingen, Gottes Kinder werden. Und Gott setzt alles daran. Das mystische Bild wird dann schließlich aufgelöst, mit diesen ganz handgreiflichen Dingen, das Segel zum Beispiel. Segel ist der Antrieb, der Motor. Ich glaube, dass der Antrieb Gottes, Mensch zu werden, seine Liebe ist. Gottes Antrieb ist die Liebe. Seine Liebe zu jedem Menschen, zu dieser Welt. So sehr hat Gott eben diese Welt geliebt. Aber was ist ein Segel? Also die Liebe als hoher ethischer und auch moralischer Wert, wenn wir sie mal von Jesus trennen würden oder von Gott trennen würden. Ein Segel ohne Mast ist ohne Halt. Segel braucht einen Mast, um gehalten zu werden. Das heißt, die Liebe allein wird niemanden retten. Oder die Liebe allein ist was Wertvolles und Schönes und Kostbares, was wir pflegen müssen. Es hat mit Beziehungen zu tun. Aber ein Segel ohne Mast hat keine Funktion. Auch die Liebe braucht offensichtlich den Mast als Fixpunkt. Es braucht den Mast als Verweis auf die Quelle, wo diese Liebe, die das Segel symbolisiert, herkommt. Der Mast weist nämlich nach oben. Der Mast reicht von weit oben nach weit unten. Er geht sogar noch weiter im Rumpf des Schiffes. Er endet nicht am Deck. Und er gibt dem Schiff Stabilität. Ein Schiff ohne Mast ist instabil. Und er hält das Segel. Das heißt, der Heilige Geist verweist uns immer auf den Ursprung der Liebe, auf Gott selbst. Und er gibt unserem Leben, wenn das ein Schiff wäre, Halt und Stabilität. So eine Säule im Alltag des Glaubens. Liebe Gottes und sein Heiliger Geist, das sind so Fixpunkte eines Lebens, von Gott selbst geschenkt. Und schließlich der Ankerhaft auf Erden, poetische Sprache. Aber deutlich wird darin, dass Gott nicht in einer fern entrückten Welt bleibt. Nicht da oben unterm Sternenzelt muss ein guter Vater wohnen. Da bleibt Gott nicht. Nein, Gott erdet sich. Gott macht fest, Gott legt an, Gott kommt zur Welt, zur Erde, zum Ziel seiner Liebe. Gott kommt, das heißt, wir müssen ihm nicht entgegenschwimmen. Welche Schwimmflügel der Religion wir auch immer verwenden. Wir müssen auch nicht auf ihn zurudern, mit welchen Vehikeln wir das auch immer machen. Es gibt ja interessante Wasserfahrzeuge. Es gibt keinen menschlichen Weg zu Gott, aber es gibt Gottes Weg zu uns. Bei aller Liebe, Gott kommt mit seiner Liebe. Und bei aller Spiritualität, die uns gegeben ist, Gott kommt durch seinen Heiligen Geist, bringt diese Botschaft mit. Der Anker ist ja auch, manche haben sowas zum Beispiel als Halskette, ein Zeichen und Symbol für Hoffnung und Treue, wo jemand sich festmacht verankert ist. Eine Hoffnung, die bleibt, die hält, die bodenständig und geerdet ist, so wie dieser Anker. Und Gott lässt sich mit seiner Hoffnung, die er schenkt, auf uns ganz persönlich ein. Und es gibt für Gott keine hoffnungslosen Fälle. Singen wir? Ich frage mich, wo ist das Schiff geblieben? Gut, auf dem Bild ist es zu sehen, aber im Text kommt es nicht mehr vor. Offensichtlich hat hier jemand Veränderung vorgenommen. Denn die Strophen 4 bis 6 stammen nicht von Johannes Tauler. Die sind jünger. Daniel Sudermann hat das getextet. Der wurde 1550 geboren, 1631 ist er gestorben. Also 250 Jahre nach Tauler wurde er geboren. Das ist schon eine Menge, Vierteljahrhundert. Und nach der Reformation ist dieser Text entstanden. Mitten hinein in die konfessionellen Kriege und Kämpfe. Und kein Wunder, dass der Daniel Sudermann dieses Lied vom Tauler, vom Schiff im Dreißigjährigen Krieg entdeckt. Daniel Sudermann ist ein lutherischer Gelehrter, ein Protestant und ein Mystiker, was wirklich was Exotisches ist. Er war Erzieher im Brüderhof in Straßburg. Er kannte also den Fluss, die Schiffe, die Ladung, hatte manches Segel, manchen Mast, manchen Anker gesehen. Und er formuliert hochtheologisch, worum es bei der Ladung dieses Schiffes geht. Er bringt wesentliche Stationen des Lebens Jesu Christi zusammen und bezieht uns da mit hinein. Er macht deutlich, dass Advent, Weihnachten, Karfreitag und Ostern zusammengehören. Dass Krippe und Kreuz und leeres Grab und ewiges Leben in Christus konzentriert sind, untrennbar miteinander verbunden sind. Und mitten in der Weihnachtsbotschaft vom Schiff ist auf einmal keine Rede mehr. Die Ladung ist gelöscht. Das Interesse am Schiff erlischt. Das heißt, Maria, das Schiff, hat vorhin gesagt, das Mutterschiff, tritt weit hinter Jesus zurück. Denn die Verehrung gilt Jesus Christus allein. Jesus Christus soll verehrt werden. Ja, in ihm allein erhält Gottes Liebe ihr Gesicht. Jesus Christus, der, wie Paulus das formuliert, in göttlicher Gestalt war, nicht daran festhielt, Gott gleich zu sein. Der sich selbst erniedrigte und gehorsam war bis zum Tod am Kreuz. Auch das gehört zu Advent und Weihnachten. Jesus Christus, ja, ein Kindelein, wie es hier gedichtet wird, das Kind, aber nicht das Christkind, mit dem wir Menschen alle Jahre wieder zu Weihnachten spielen und es danach wieder im Kasten verstauen, bis zum nächsten Jahr, alle Jahre wieder. Es ist nicht das Christuskind, was in Windeln gewickelt bleibt, kein niedliches, nostalgisches Spielzeug, das man in der Krippe positionieren kann oder das Krippenspiel neu arrangieren kann. Dazu gehört auch der Gekreuzigte. Pein, Marter und Sterben zum ewigen Leben. Und ich glaube, dass wir an dieser Stelle unmittelbar betroffen sind. Weil Advent und Weihnachten auf einmal auf Karfreitag stößt, wo Christus sich selbst verloren gibt. Das heißt, sich identifiziert mit unserer menschlichen Situation. Wir Menschen verlieren uns ja in enorm vielen Dingen. Und wir verlieren damit auch den Sinn und das Ziel und das Wesen unseres Lebens. Wir versuchen, die ganze Welt zu gewinnen, das Bestmögliche aus der Situation, diesem Tag in der Zukunft herauszuholen. Suchen das perfekte Glück in unseren Beziehungen, in den Finanzen, in dem, was unser Leben so ausmacht, was die Gesellschaft uns auch ständig präsentiert. Und verlieren dabei uns selbst, gehen verloren. Jesus Christus gibt sich selbst verloren. Das heißt, Weihnachten ist nur eine Seite, Karfreitag und Ostern die andere. Für viele Menschen sind ja Karfreitag und Ostern, Advent und Weihnachten so Termine im Kalender. Da plant man Familienfeiern und Treffen, da besorgt man Geschenke, dekoriert die Wohnung. Aber Gott sei Dank, sagen manche, diese Tage gehen ja auch vorbei. Feste kommen und gehen. Man muss sie feiern, wie sie fallen. Man kann das ja distanziert betrachten. Aber ich glaube, das Wesen des christlichen Glaubens kann ein Mensch nur erfassen, wenn er sich persönlich darauf einlässt. Distanziert wird da nichts draus. Das Kind mit Freude umfassen, da wird jemand handgreiflich. Da greift jemand etwas an. Das ist die Freude über das Kind in der Krippe, Christus umfassen, ergreifen, begreifen, ganz nahe kommen, sich ganz auf Christus einlassen. Das ist nicht eine Frage der Traditionspflege und unseres Kalenders, es ist eine Frage der Beziehungspflege. Christ werden und Christ bleiben, kann man das auch nennen, so den ganzen Christus begreifen. Ein Bekenntnis übrigens, das auch zum Martyrium führen kann. Der arabische Frühling ist für viele Christen zum arabischen Winter geworden. Christsein hat einen hohen Preis. Bei uns, hier im Land, Gott sei Dank nicht. Aber kein Mensch kann distanziert sein und Christ zugleich. Das heißt, wer sich Christ nennt und distanziert zu Jesus Christus lebt, also ohne persönliche Beziehung zu Christus, der ist höchstens religiös, was ja auch etwas wert ist. Aber ich glaube, dass Christsein im wahrsten Sinne des Wortes eine existenzielle Frage ist. Es geht um unsere Existenz. Das betrifft uns unmittelbar, direkt, distanzlos. Und dann diese mystische Sprache hier, mit Jesus Christus sterben und auferstehen, das beschreibt etwas sehr Reales, was persönlich und bewusst auch erfahrbar ist. Im Hintergrund dieser Formulierung steckt nämlich ein Vers aus dem Römerbrief. Paulus schreibt da: So sind wir mit Christus begraben in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. So sind wir nun mit Christus begraben in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Ein neues Jahr beginnt mit guten Vorsätzen und Plänen. Ist bald soweit. Ein neues Leben, das diese Beziehung wirklich oder Bezeichnung verdient, beginnt mit einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Mit ihm sterben und geistlich auferstehen, das heißt, der Hintergrund hier ist die Taufe. Ein bewusstes Bekenntnis des christlichen Lebens. Eine Willensentscheidung. Es wird ja davon gesprochen, wer dieses Kind mit Freuden umfangen, küssen will. Also man kann das entscheiden, mit Jesus zu leben. Und die Symbolik der Taufe macht das sehr deutlich. Altes geht zu Ende, etwas Neues beginnt. Und das ist auch eine geistliche Auferstehung. Persönliches Bekenntnis des Glaubens zu einem neuen Leben mit Jesus Christus. Darum geht's, wenn jemand Christ ist. Und darüber hinaus hat ewiges Leben den Hinweis auf die ewige, echte Perspektive. Leben hat eine unendliche, ewige, volle Qualität. Das ist übrigens nicht vom Lebensalter abhängig. Wie alt muss ein Mensch sein, dass er glaubt? Oder wie lange lebt ein Mensch, dass er glaubt? Ich glaube, dass ewiges Leben und diese Perspektive, die Gott schenkt, nicht vom Lebensalter oder der Lebenslänge abhängig ist, sondern es ist ein Geschenk Gottes an uns. Ich möchte jetzt schließen. Das Schiff ist ja angekommen und kommt auch hier nicht mehr vor. Aber ich möchte mit euch nochmal so an der Kaimauer stehen. Nochmal dahin gehen, an die Kaimauer unseres Seins, auch meines Lebens. Und noch einige Gedanken zum Schluss, ganz kurz. Es kommt ein Schiff geladen, haben wir gesungen. Das heißt, zu jedem von uns, ganz persönlich. Es trägt eine teure Last, auch für jeden von uns, ganz persönlich. Gott ist nicht geizig. Und das Schiff geht still. Jenseits des Lärms, so können wir Gott empfangen und ihm begegnen. Ich glaube, es braucht diese Momente, um auch im Lärm des Alltags bestehen zu können. Das Segel ist die Liebe. Was für eine tolle, großartige, treibende Kraft. Und der Heilige Geist ist der Mast. Unübersehbar, herausragend, nach oben weisend, unseren Blick verändernd. Und das Gegenteil, der Ankerhaft auf Erden. Da eine Frage: Lassen wir es zu, dass Gott in unserem Leben vor Anker geht, bei uns festmacht? Und bleibt Jesus dort? Sorgen wir dafür, dass Gott auch bei uns bleibt? Und am Ende diese Aussage: Da ist das Schiff am Land. Jetzt wird die Ladung gelöscht und Gott wird uns reich beschenken. Und unser Leben mit Fülle unendlich reich machen. Diese Erfahrung wünsche ich uns, dass Gott uns darin segnet. Amen.